herzlich willkommen beim Rheinfunk Eltville, der Podcast mit Rheingau-Flair. In der heutigen Folge der Reihe Eltville hörbar gehe ich der spannenden Frage nach: Wird Eltville mit der Windkraft fit für die Zukunft? Und als Gesprächspartner ist heute bei mir auf dem roten Sofa Ralf Bachmann. Ralf ist der Vorsitzende des Windkraftausschusses nach dem Bürgerentscheid gewesen und ist auch jetzt wieder Stadtverordneter in der Stadtverordnetenversammlung Eltville und ist richtig kompetent im Thema. Ja, bevor wir aber zum Thema Windkraft kommen, will ich euch noch auf ein paar wichtige Highlights hier in Eltville und dem Rheingau aufmerksam machen. Ich habe euch ja versprochen, dass ich zu Beginn eines jeden Podcasts ein paar aktuelle Informationen gebe zu wichtigen Events, Ereignissen in und um Eltville. Ja, der Frühling ist in vollem Gange, die Luft wird angenehm warm draußen, man kann wieder viel unternehmen und ihr könnt natürlich die Weinstände besuchen. In Eltville haben wir den Weinprobierstand, der Montag bis Freitag ab 16 Uhr geöffnet hat, Samstag ab 14 Uhr und sonntags ab 11 Uhr. In Erbach hat jetzt gerade am letzten Ostermontag ganz offiziell der Weintreff seine Saison eröffnet. Er hat allerdings schon ein bisschen früher auf. Und dort könnt ihr donnerstags ab 17 Uhr und freitags und samstags ab 16 Uhr und Sonn- und Feiertags ab 11 Uhr den Erbacher Wein genießen. Auch hier wechseln sich die Erbacher Winzer ab. Das gleiche gilt für die Weinprobierfässer in Hattenheim am Rheinufer. Direkt könnt ihr Montag bis Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 15 Uhr und Sonn- und Feiertags ab 11 Uhr die Weine der Hattenheimer Winzer genießen. Der Wein- und Schlemmerstand in Martinstal wird seine Saisoneröffnung offiziell am 2. Mai begehen, aber ihr könnt auch jetzt schon freitags und samstags ab 16 Uhr und Sonn- und Feiertags ab 12 Uhr den Wein genießen. Und zu guter Letzt noch ein Hinweis für Rauental. Dort hat der Weinprobierstand bereits seit März seinen Tresen geöffnet und ihr könnt dort Mittwoch bis Freitag ab 16 Uhr, Samstag ab 15 Uhr und Sonntag ab 13 Uhr den Rauenthaler Wein genießen. Ich will natürlich nicht verschweigen, dass auch die Weingüter in den angrenzenden Gemeinden wie in Kittrich, in Walluf und Östrich natürlich auch ihre Weinstände geöffnet haben. Ja, und der April ist ein ganz besonderer Monat, weil immer am Ende des Monats beginnen im Rheingau die Schlemmerwochen. Und so haben auch die Weingüter in Eltville ab dem 24. April bis zum 3. Mai ihre Tore geöffnet und ihr könnt dort wirklich ganz toll essen und natürlich die Weine probieren. Das macht wirklich großen Spaß. Das Programm bekommt ihr unter anderem auf der Seite eltville.de, aber auch auf meiner Webseite ollystyle.de gibt es eine Verlinkung zu den entsprechenden Angeboten und Öffnungszeiten der Weingüter. Ja, ich will auch noch auf eine weitere tolle Veranstaltung hinweisen, nämlich auf das Frühlingsfest des Eltviller Verkehrsvereins. Das Frühlingsfest findet vom 29.04. bis 3. Mai statt und ihr könnt dort ab 12 Uhr bis abends an den Ständen tolles Essen genießen. Es gibt ein Kinderprogramm. Am Rheinufer haben auch die Partnerstädte ihre Stände geöffnet. Es gibt ein umfangreiches Programm, kann man sich die Altstadt mit einer geführten Besichtigung anschauen. Es gibt auch eine geführte Wanderung. Also das lohnt sich wirklich. Und wenn ihr mehr Informationen haben wollt, dann schaut doch mal auf der Internetseite vom Eltviller Verkehrsverein nach. Ja, soweit meine kleinen Tipps für den Monat April. Und wenn ihr jetzt interessante Veranstaltungen, Events oder Tipps habt, was man in und um Eltville unternehmen kann, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an rheinfunk@ollystyle.de. So, jetzt geht's weiter mit Eltville hörbar. Ich möchte heute der Frage nachgehen, wird Bildwelle tatsächlich mit Windkraft fit für die Zukunft. Die gravierenden klimatischen Veränderungen, aber auch die Energiekrisen, jetzt jüngst auch durch den Konflikt im Nahen Osten, zeigen ja sehr deutlich, dass wir mit den fossilen Energieträgern eigentlich am Ende sind. Wir brauchen regenerative Energien und den Ausbau. Die Frage ist allerdings, ist Windkraft hier in Eltville das richtige Thema? Das Thema hat polarisiert, hat viele Menschen auch verunsichert. Ein Bürgerentscheid vor 2 Jahren sollte Klarheit schaffen und hat dazu geführt, dass die Bürgerinnen und Bürger von Eltville sich sehr eindeutig für den Bau von Windkraftanlagen ausgesprochen haben. Jetzt erstmal zu dir, Ralf. Herzlich willkommen bei Rheinfunk Eltville. Und bevor wir dann mit dir so richtig ins Thema einsteigen, steht am Anfang mal eine Gelegenheit, dich kennenzulernen. Wir wollen natürlich ein bisschen was über dich wissen. Und was machst du eigentlich, wenn du dich nicht für das Thema Windkraft engagierst? Und was verbindet dich mit Eltville?
Ja, hallo, lieber Olli. Einen ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier in deinem Podcast mitwirken zu dürfen. Das freut mich sehr. Und direkt zu der Frage, in der Tat, also Politik, Kommunalpolitik, auch für wichtige Themen wie die Windkraft, sind das eine. Aber in unserer schönen Stadt und Region gibt es natürlich noch zahlreiche andere Möglichkeiten, sich sinnvoll und gut zu engagieren. Das versuche ich auch nach meinen Möglichkeiten auch sinnvoll zu tun. Ich bin ansonsten im Ehrenamt beispielsweise in der Freiwilligen Feuerwehr tätig, im Verein Kidsrettung, Rheingau-Taunus, das ist jetzt nicht nur Eltville betreffend. Und ich habe mich zuletzt jetzt auch in den Elternbeirat nochmal wählen lassen mit meiner kleinsten Tochter.
Klasse. Ja, wenn man Kinder hat, dann hat man immer was zu tun. Ne?
In der Tat, das ist genauso, ja.
Ja, du bist bei der Feuerwehr, hast du gesagt, und da hast du mir vorhin im Vorgespräch erzählt, da ist dir zum Thema Rheinfunk eine kleine Anekdote eingefallen.
Ja, absolut. Und zwar, ich war bei deiner Frage, ob ich bei einem solchen Podcast mitmachen möchte, ganz aufgeregt, ob des Titels Rheinfunk, weil er mich doch dann erinnerte an das Zertifikat für den Binnenschifffahrtsfunk, den es gibt, den wir auch bei uns in der Feuerwehr auch haben. Da haben wir auch ein recht neues, auch großes Mehrzweckboot, das hat auch so eine Funkanlage. Ich habe das Zertifikat nicht. Das liegt daran, es gibt Kameradinnen und Kameraden, die haben das. Der Lehrgang mit Abschlussprüfung ist ausgesprochen komplex. Es sind natürlich immer alle durchgekommen, nie ist einer durchgefallen. Aber von denen weiß ich, oh, das hat's in sich, da muss man aufpassen. Das hatte ich so ein bisschen im Hinterkopf, mache ich auch hier. Ja, das hat's in sich, ich passe auf.
Ja, der Rhein und alles das, was auf dem Rhein und neben dem Rhein passiert, ist natürlich auch hier immer ein Thema in meinem Podcast. Von daher hast du mir jetzt schon wieder eine neue Idee gegeben für eine weitere Folge. Aber heute wollen wir uns um das Thema Windkraft und Windenergie kümmern. Das ist ja in der aktuellen Situation, Energiekrise, fossile Brennstoffe, auch die Klimaentwicklung ein spannendes Thema. Und was ist für dich so die Motivation? Warum engagierst du dich gerade für das Thema Windkraft?
Also die Windkraft ist ja kein ganz neues Thema im Rheingau und auch in Eltville im Besonderen gewesen. Wir werden sehr wahrscheinlich auch auf den zurückliegenden Bürgerentscheid jetzt gleich einfach mal eingehen. Das war ja nicht der erste. Mhm. Es gab ja schon vor 11 Jahren einen, also 2015. Der ist mehrheitlich negativ, also kontra Windkraft ausgegangen. Allerdings wurde damals das Quorum, das Notwendige, das die Hessische Gemeindeordnung da ja vorschreibt, nicht erreicht. Zum damaligen Zeitpunkt war ich schon am Thema dran, weil für mich ganz klar feststeht, wenn wir wie bei uns in den Höhenlagen oberhalb von Rauntal Flächen haben, die geeignet sind, bei denen der Wind weht und dementsprechend da sinnvoll Windräder auch aufgestellt werden können, dann ist es eine Luxusfrage oder Luxusproblem, sich da wegzuducken und zu sagen, nein, das wollen wir nicht, weil es bei uns so schön aussieht. Und was auch an damaligen Diskussionen, und die haben mich wirklich dann auch hellhörig werden lassen, auch im Raum standen, bei uns ist es so schön, da wollen wir das nicht. Woanders ist es halt nicht so schön, da können die ja stehen. Das ist eine, ich sag's ganz ehrlich, eine Hochnäsigkeit. Mhm. Da bin ich nicht bereit, das mitzugehen. Aber der eigentliche Aufhänger und der eigentliche Grund ist ein ganz anderer. Wir brauchen schlicht den Strom, wir brauchen die Energie, auch der erneuerbaren Energien, nicht nur der Windkraft, aber gerade die hat bei uns wirklich eben Potenzial. Es hat einen ökologischen Beitrag, der ist essentiell. Und es ist eben auch, und das ist heute noch stärker als Thema virulent, als es vor 11 Jahren der Fall war, es ist auch ein ganz, ganz entscheidender Einnahmepunkt, den wir als Stadt einfach brauchen, um unsere Infrastruktur und nicht zuletzt auch die soziale Infrastruktur aufrecht erhalten zu können, im Idealfall auch ausbauen zu können.
Lass uns noch mal kurz zurückblicken. Du hast eben angesprochen, es gab schon mal eine entsprechende Initiative. Wie ist es jetzt eigentlich zu dem letzten Bürgerentscheid? Der liegt ja jetzt über 2 Jahre zurück, 2024. Wie ist es da? Warum ist es eigentlich zu dem Bürgerentscheid gekommen?
Nachdem der zuerst angesprochene ältere Bürgerentscheid-Thema war es eine ganze Weile relativ ruhig ob des Themas. Da sind auch die Parteien nicht mehr dran gegangen. Allerdings hatten wir in der Zwischenzeit dann schon durch die ein oder andere auch globale Entwicklung an den Energiemärkten etc. die Situation, dass Strom, dass Energie auch für uns allesamt spürbar teurer geworden ist. Und wir dann auch feststellten über den sogenannten Teilplan erneuerbare Energien, Südhessen, ein sehr technisches Wort, aber in dem dann nochmal konkretisiert wurde, wie es aussieht mit den Vorrangflächen und wo welche Windhöfigkeit zu erwarten ist, dass in Eltville da wirklich was zu machen und zu heben ist. So, und dann kam nochmal die ein oder andere Krise, kriegerische Auseinandersetzung auf diesem Planeten mit dazu. Strom wurde teurer und wir haben relativ schnell gemerkt, dass die Rufe nach der Frage, soll es das wirklich gewesen sein mit der Idee der Windkraft im Rheingau in Eltville, lauter wurden und dann auch die SPD-Fraktion in der Stadtfrauenversammlung, der ich auch angehöre, sich entschieden hat, dann auch nach Abstimmung auch mit weiteren Fraktionen einen solchen Antrag auf ein sogenanntes Vertreterbegehren zu stellen. Das heißt, es gab einen Antrag, der auch beschlossen worden ist in der Stadtfrauenversammlung, dass die Bürgerinnen und Bürger im Kontext eines Bürgerentscheides nochmal befragt werden sollen. Das hat stattgefunden mit dem bekannten Ergebnis.
Zu der aktuellen Situation kommen wir auf jeden Fall heute nochmal. Also für alle, die sich interessieren, wie es jetzt eigentlich weitergeht, ganz konkret. Aber nochmal zu dem eigentlichen Bürgerentscheid, der 2024 stattgefunden hat. Das ist ja ein wichtiger Punkt gewesen, weil hier die Bürgerinnen und Bürger von Eltville eine Entscheidung getroffen haben. Und sie haben damals die Frage gestellt bekommen, sind Sie dafür, dass Windkraftanlagen innerhalb der ausgewiesenen Vorrangflächen auf den gemeindeeigenen Flächen der Stadt Eltville am Rhein errichtet werden? Jetzt müssen wir vielleicht, glaube ich, nochmal auf das Thema Vorrangflächen eingehen. Das war wahrscheinlich damals auch während der Abstimmung immer ein Thema. Die Flächen, wo jetzt Windräder errichtet werden können, fallen ja nicht vom Himmel, sondern da gibt es ja auch ein ganz strenges Verfahren, wie in Hessen durch das Regierungspräsidium da diese Flächen ermittelt wird. Kannst du uns vielleicht nochmal dazu sagen, wie es eigentlich zu der Auswahl dieser Flächen gekommen ist und welche Kriterien maßgeblich sind?
Genau. Zugrunde liegt eine Entscheidung auf Landesebene. Da frag mich jetzt, bin ich nach dem genauen Jahr. Das ist schon eine Weile her. Auf jeden Fall wurde da beschlossen, dass 2% der Landesfläche für die Windkraft vorgesehen werden soll. Das bedeutet jetzt nicht, das darf man sich nicht so vorstellen, dass 2% der Fläche komplett mit Windrad an Windrad bestückt sind, aber zumindest die Vorrangflächen und die genutzten Flächen für die Windkraft, die ja ihrerseits dazwischen auch Abstände haben, klar, die sollten 2% betragen. So, diese 2% kann man dann relativ gut runterbrechen, einmal auf Nordhessen, Südhessen, auf die Regierungsbezirke und kommt dann relativ schnell zum Ergebnis, ist das erreichbar oder nicht. Und im Südhessischen sind dann in diesem Kontext auch unter Einbindung der Regionalversammlung Flächen erhoben worden, bei denen natürlich schon mal Windberechnungen zugrunde lagen, aber natürlich dann noch auch in einem ersten und meines Erachtens auch schon relativ detaillierten Prüfverfahren auch schon weitere Schutzgüter wie Waldsituation, also Landschaft insgesamt, Gewässerschutz, Tierschutz etc., Ökologie auch schon mit berücksichtigt worden sind, auch Auswirkungen auf kulturelle Schwerpunkte, Klöster, Burgen, haben wir ja im Rheingau auch die ein oder andere, so. Und auch weitere Punkte der sogenannten Umzingelung, dass also auch Gebiete, Ortschaften nicht sozusagen umzingelt werden dürfen von solchen Anlagen oder Vorrangflächen. Und dann wurde das alles übereinander gelegt und auf Grundlage der Berechnung der zu erwartenden sogenannten Windhäufigkeit dann festgestellt, das sind Flächen, die in Betracht kommen. Hatte zum damaligen Zeitpunkt, aber auch den Hintergrund, einen gewissen Ausschluss herzuführen. Das heißt, es ging, das ist jetzt im Nachhinein meine Lesart, nicht zwingend darum zu sagen, 2% sollen auf jeden Fall dafür vorgesehen werden, sondern man kann es auch rumdrehen, 98% bleiben danach nach dieser Lesart von Windkraft frei.
Wenn man sich jetzt das Ergebnis anguckt, das waren damals 57,4% derjenigen, die sich an der Abstimmung beteiligt haben, die die Windkraft ausgesprochen haben und knapp 42,6%, die mit Nein gestimmt haben. Jetzt muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass es da ein Quorum gibt, dass mindestens 25% der Bevölkerung, also der Wahlberechtigten oder Abstimmungsberechtigten sein muss. Das ist ja ein ziemlich ordentliches Ergebnis. Das haben ja sicherlich nicht alle damit gerechnet, wenn man sich so die Situation im Rheingau anguckt, das ist ja nicht durchgängig so, dass Windkraft befürwortet wird. Hast du mit so einem Ergebnis gerechnet?
Am Abend der Auszählung oder des Entscheids war ich ob dieser Eindeutigkeit wirklich überrascht. Ich hatte in den Wochen vorher schon zunehmend das Gefühl und auch die Vermutung, die Hoffnung, dass das zugunsten der Windkraft ausgehen wird, dass es so klar sein würde und dass vor allem auch das Quorum, also die Wahlbeteiligung im Prinzip, dass die so hoch sein würde, das hatte ich wirklich nicht erwartet. Das war ein sehr, sehr klares und positives Bild und das trägt natürlich auch in der zurückliegenden politischen Diskussion klar durch. Also das war in den Wochen, wenigen Monaten vor dem Bürgerentscheid ein hoch polarisiertes Thema, bei dem auch also da gab es eigentlich fast niemanden mehr, den ich kenne, der dazu jetzt keine Meinung hatte, sondern es war schon sehr klar, so oder so, mit durchaus auch nachvollziehbaren Gründen auf beiden Seiten, klar, die muss man abwägen. Im Endeffekt sind aber die Elbfällerinnen und Elbfäller zu diesem sehr klaren Ergebnis gekommen und das gilt.
Ja, ich habe mir mal was aufgeschrieben, so in der Recherche habe ich mal geguckt, wie war das eigentlich damals? Du hast gerade gesagt, das war sehr polarisiert und aufgeladen. Es gab natürlich diejenigen, die gesagt haben, na klar, wir brauchen Windkraft dringend. Es gab aber auch eine ganze Menge, die gezweifelt haben und ich würde gern ein Zitat mal vorlesen. Da ist dann geschrieben worden, dass die Windräder die untergehende Sonne schreddern. Und dass die blinkende Rotlichtbeleuchtung den Rheingau bei Dunkelheit den Charakter einer kilometerlangen Start- und Landebahn verleihen. Und ich kann mich noch erinnern, es gab damals auch Bilder, die da konstruiert wurden, wo man quasi, wenn man jetzt am Rhein stand, monströse Monster gesehen hat und von dem Kloster Eberbach nichts mehr, weil das im Schatten der Windräder gelegen hat. Was hast du damals den Menschen gesagt, beziehungsweise was sagst du auch heute noch, wenn solche Argumente kommen? Die sind ja sicherlich nicht verstummt.
Ja, ich hab auch noch dieses Bild, das wurde dann auch aufgegriffen, auch von den Befürwortern. Da gab es auch viele sehr junge Leute mit dabei, die sehr technikaffin waren mit Grafikbearbeitung. Die hatten dann ein richtiges Windkraftmonster, aber so ein Plüschmonster draus gemacht, das dann hinter der Eltviller Burg so rauslugt. Also da ging es schon hoch her. Also, bis heute, und das meine ich wirklich genau so, jede und jeder, die oder der ihrerseits wirklich sachliche Bedenken hat, weil sie sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze mit unserem Wald, mit unserer Wasserversorgung, mit der Frage auch des optischen Erscheinungsbildes etc. einhergeht, dem darf nicht über den Mund gefahren werden. Das sind Punkte, das sind Argumente, die stehen erstmal im Raum. Und natürlich war es, und dazu stehen auch alle diejenigen, die aus meiner Sicht zurückliegend dann auch souverän damit umgegangen sind, in der Bringschuld jetzt zu zeigen, im Rahmen des jetzt ja anstehenden Genehmigungsverfahrens, dass an diesen Punkten entweder nichts dran ist, wenig, dass man etwaige Risiken auf jeden Fall beherrschen kann oder eben doch etwas dran ist. Ich persönlich bin aufgrund der schon erwähnten Voruntersuchungen für die Vorrangflächen sehr sicher, dass die jetzt ausgesuchte Teilfläche auf jeden Fall gut geeignet ist und auch keine Hinderungsgründe entgegenstehen. Wenn am Ende aber das Regierungspräsidium feststellt im Kontext der Genehmigung, dass an der Stelle X oder Y Probleme herrschen, dann muss das auch ganz offen angeschaut werden. Da darf nichts zugedeckt werden, da darf nicht der Eindruck entstehen, da würde jetzt irgendwas verheimlicht werden. Das wäre extrem kontraproduktiv, aber das droht auch nicht. Also da bin ich sehr, sehr sicher, und auch alle Beteiligten wissen, dass man da auch gerade hier in Eltville im Rheingau sehr, sehr sauber, sehr transparent vorgehen muss. Und genauso ist es auch richtig.
Jetzt kann man natürlich, wenn man sich das anguckt, wir haben, glaube ich, im Rheingau den größten zusammenhängenden Wald in Hessen. Wenn man sich jetzt anguckt, wo die Windräder gebaut werden, dann hat man doch sofort erstmal den Gedanken, oh, da muss ziemlich viel abgeholzt werden. Also auch um die Windräder zu bauen, um Zufahrtswege zu schaffen, hat das vielleicht auch Einfluss auf die Situation des Grundwassers, wenn da tiefe Betonfundamente gebaut werden müssen. Ist das denn wirklich so, dass man sagen kann, naja, die Flächen sind problemlos oder die haben nicht diese Risiken?
Also wir hatten ja zunächst mal festgestellt, dass wir eine große Deckung hatten zwischen den Vorrangflächen und den sogenannten Kalamitätsflächen. Anderer Begriff, Kalamitätsflächen.
Musst du nur mal sagen, was das ist. So,
ja, aus dem Forstlichen, wie wir es auch in der Stadtverordnetenversammlung, Forstwirtschaftspläne etc. gelernt haben. Das sind die Flächen, die wir alle kennen, wenn wir bei uns entsprechend in die Wälder schauen. Ja. Das sind ehemalige Fichtenflächen. Okay. Ja. Und die Fichte, ein toller Baum, auch total sinnvoll und gut nutzbar natürlich als Bauholz, hat aber in den letzten Jahren auch gerade im Rheingau, wo es ja eher trocken und warm ist, das Problem bekommen, dass die Wasserversorgung zurückging und damit einhergehend auch die Schutzmechanismen des Baumes selbst mit Harzbildung etc. gegen Parasiten oder Parasiten zu viel gesagt, in dem Fall gegen Borkenkäfer nicht mehr gegeben war. Und dementsprechend haben wir ganz viele Flächen, in denen nur noch, sagen wir mal, abgestorbene Gerippe stehen oder Freiflächen, bei denen sich jetzt nach und nach wieder Vegetation ergibt, Brombeere etc. Aber diese Freiflächen, diese sogenannten Kalamitätsflächen, also in Form von großem Ungemach unter forstlicher Sicht, die waren oder sind auch groß, wenn man das übereinander legt, in Deckung mit der größten Vorrangfläche. Da ging man natürlich, oder auch ich, wenn man so will, laienhaft davon aus, ja wunderbar, da steht schon kein Baum mehr, dann macht das auch nichts aus. Natürlich ist aber Waldboden ein so komplexes Thema, nur weil da jetzt keine Bäume draufstehen, heißt das nicht, dass das jetzt eine Betonwüste wäre. Das ist nicht so. Aber zumindest muss da nicht viel, wenn überhaupt noch was, abgeholzt werden. Ansonsten, auch da gibt es Aufforstungsbereiche, da muss man natürlich auch schauen, dass das alles sinnvoll in Einklang miteinander gebracht wird. Ich habe durch die Ausführung unseres Forstes, den ich auch im Zusammenhang mit der Windkraft als ausgesprochen konstruktiv kennengelernt habe, insbesondere da jetzt auch vorneweg unser Forstamtsleiter, der Herr Stetter, auch gelernt, nur weil es eine Fichtenkalamitätsfläche ist, muss es nicht per se gut geeignet sein für die Windkraft. Andererseits, nur weil eben beispielsweise Buchenbestände, Eichenbestände auf einem Teilbereich stehen und da eben keine Kalamität vorliegt, muss das nicht per se ausgeschlossen sein. Also das kann man auch gut miteinander in Einklang bringen. Jawohl, da werden dann Bäume entsprechend gefällt werden müssen. Das wird aufgeforstet etc. Auch die Bereiche der Aufstellflächen für Kran, für Baumaßnahmen der Windkraftanlage sind ja nochmal eine andere als die spätere Betriebsfläche. Auch da rund um das Windrad an sich wird natürlich erstmal freigehalten, dass halt so ein Baum jetzt nicht in die Rotoren reinwachsen kann. Das erklärt sich ja von selbst. Aber da wird doch sehr, sehr viel an der vorherigen Situation wieder durch Aufforstung wiederhergestellt. Mhm. Und insofern ist das also auch im Rheingauer Wald mit seinen vielfältigen Problemen, die er hat, ist das kein Problem.
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Information auch für diejenigen, die sich einfach Gedanken darum machen und sagen, der Wald hat doch eine wichtige Funktion für uns. Und wenn man natürlich sieht, dass da auch ein erheblicher Flächenbedarf da ist, um so ein Windrad aufzustellen, dann ist das, glaube ich, sehr wichtig, auch zu wissen, dass ihr da sehr differenziert und euch auch mit diesen ganzen Fragen auseinandergesetzt habt. Wir haben uns jetzt sehr eindringlich mit möglichen Risiken oder Gefährdungen durch Windkraftanlagen befasst. Es stellt sich natürlich auch die Frage, ist es denn klug, ausschließlich auf Windkraft zu setzen. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, Wasser, Photovoltaik etc. Darf natürlich auch nicht vergessen, dass der Bau solcher Anlagen natürlich auch mit erheblichen Kosten verbunden ist. Warum hat dieses Thema Windkraft so eine Bedeutung hier im Rheingau bekommen?
Da erinnere ich mich immer wieder dran zurück an Diskussionen, die wir auch in der Stadtverordnetenversammlung hatten, bei Fragen der erneuerbaren Energien. Es gibt ja auch eine Arbeitsgruppe, die AG Neu, die sich damit auseinandersetzt. Oh, da war es, hatte zumindest gelegentlich auf mich den Eindruck erweckt, dass da Scheindebatten geführt werden. Also wenn es dann darum ging zu sagen, wie wäre es denn mit einer Stromboje im Rhein, dann muss ich sagen, okay, das kann im Zweifel kann das eine gute Sache sein. Wenn es dann darum ging, Trittenergie aus den Eltwiller Fitnessstudios nutzen zu wollen zur Energieversorgung der Stadt, dann wurde ich schon etwas skeptischer. Und bei Solar, ganz klar, da wo wir Versiegelung haben, also wo Infrastrukturflächen, Straßen, Parkplätze, Häuser, Dächer etc. stehen, da gehört im Prinzip auf jedes Dach gehört sowas drauf, ganz klar. Aber nicht in Wald, allein aufgrund der Fläche schon mal. Es bleibt dabei wirklich, dass im Verhältnis des Flächeninanspruchnahme die Windkraft gerade auch hier auf unseren Vorrangflächen mit Abstand die sinnvollste Windenergie ist. Ich hatte jetzt auch schon ein, zwei Mal den Begriff der Windhöfigkeit genannt, der so heißt. Ich weiß gar nicht, wo das herkam. Irgendeine Software hatte das aus Versehen, glaube ich, mal ausgespuckt letztens, als wir ein Video gedreht haben. Da hieß dann die Windhöflichkeit. Finde ich auch ein schöner Begriff. Die Windhöflichkeit im Rheingau ist hoch. Ja. Ja, das sollten wir nutzen. Aber ansonsten, natürlich, also Energieversorgung. Wir haben ja auch da die Sache, der Stromverbrauch an sich, wenn wir unseren Computer oder das Handy laden und so weiter, das ist eine. Elektromobilität ist da noch gar nicht groß mitgerechnet, die kommt noch groß damit dazu. Die Wärmeversorgung in Form von Wärmepumpen und all das, das kommt auch noch mit dazu. Also wir werden es uns schlicht nicht erlauben können, nur auf irgendeinen sinnvollen Beitrag zu verzichten. Und dementsprechend stellt sich auch gar nicht die Frage, ob wir denn die Windkraft durch etwas anderes ersetzen können. Mhm. Nach meiner festen Überzeugung wird das nicht gelingen. Im Gegenteil, wir werden Windkraft und zwar so, wie es möglich ist, brauchen und alle anderen Solar weitere Möglichkeiten zusätzlich brauchen.
Klar. Wir haben ja vorhin auf die möglichen Flächen sind wir eingegangen, also Thema Vorrangflächen. Man kann das ja sehr genau auch auf Karten sich angucken, wo möglicherweise Standorte sein werden. Also wer sich in Eltwiller auskennt, oberhalb von Rauental zwischen Georgenborn und Schlangenbad, in den Bereichen sind diese sogenannten Vorrangflächen. Wie geht das jetzt eigentlich konkret weiter? Also ihr habt vor 2 Jahren den Bürgerentscheid hier durchgeführt, als Stadtverordnetenversammlung auf den Weg gebracht. Es gab dann den Ausschuss. Und jetzt fragt man sich natürlich, das ist 2 Jahre her, also es steht noch kein Windrad. Was ist eigentlich jetzt in der Zeit passiert? Und wann kann man damit rechnen, dass das erste Windrad sich dreht?
Ja, also das ist durchaus mit dem einen oder anderen formalen Aspekt auch noch verbunden gewesen in der Zeit bisher. Du hast es angesprochen, wir hatten nach dem Bürgerentscheid dann im März vor 2 Jahren die Stadtverordnetenversammlung den Beschluss gefasst, diesen Ausschuss zu bilden, auch schon Aufträge gegeben, was der Ausschuss vorbereiten soll für die Stadtverordnetenversammlung. Und der Ausschuss hat dann seinerseits einige Monate gebraucht, sich zu konstituieren, sich auch mit einer externen Begleitung. Wir hatten da ein Büro, die sogenannte Endura Kommunal, bei uns an der Seite. Das war auch wichtig, die war noch richtig gut. Und dann galt es, Kriterien zu entwickeln. Kriterien in Form von, welche Anforderungen haben wir an den Projektierer, an die Technik, an die Windräder, was soll auch an Geld, Pacht oder Beteiligung etc. mit bei rauskommen, was ist uns besonders wichtig, wo muss ein besonderes Augenmerk im Genehmigungsverfahren gestellt werden, Wald, Wasser etc. So, und dann ging es da weiter, nach den Kriterien dann auch in die Ausschreibung, in Anführungszeichen zu gehen, also Interessenbekundung am Markt, bei dem wir dann ja 17 Bewerbungen hatten. Das war ein enorm hoher Wert, der nochmal verdeutlicht, wie attraktiv die Flächen in Eltwiller sind für die Windkraft. Und dann gab es Gespräche mit verschiedenen, anhand auch einer nachvollziehbaren Punkte- und Kriterienliste mit mehreren in Frage kommenden Projektierern. Und aus denen ist dann am Ende ja die in Tilger aus Darmstadt hervorgegangen. So, und mit denen hatten wir dann auch noch mal lange, lange Sitzungen in Form von, wie soll die Zuwegung aussehen, haben die Windräder ein Getriebe oder nicht, also Öl, Hydraulik etc., die Punkte und all das. Und da haben wir dann doch, und das muss auch, wenn es lange gedauert haben sollte, ich mir auch in meiner Funktion als Vorsitzender auch an die ans Revier heften, wir haben gebraucht bis letzten Oktober, bis wir diesen Vorschlag, also die Integer, dann an die Stadtverordnetenversammlung geben konnten. Wir hatten viele Sitzungen und Workshops, genaue Anzahl kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen, es war einiges, und wir haben es uns auch nicht leicht gemacht. Und auch da waren viele, viele Diskussionen, auch teilweise wirklich stundenlang, auch im Windkraftausschuss, der natürlich ja auch, wenn man so will, analog zur Stadtverordnetenversammlung besetzt war. Und auch da dementsprechend auch mit Fraktionen, mit Kolleginnen und Kollegen aus der Stadtverordnetenversammlung besetzt waren, die jetzt nicht von vornherein per se zum Lager der Windkraftfreunde gehört oder gehört. Das muss man auch dazu sagen. Und deshalb an der Stelle aber wirklich von meiner Seite mal ein ganz großes Lob auch an die anderen Fraktionen, davon weg die größte, die CDU-Fraktion, auch die FDP-Fraktion oder war ja in der zurückliegenden Wahlzeit die BLL in ihrer Abkürzung. Die haben mit den entsandten Kolleginnen und Kollegen da einen sehr konstruktiven, guten Job gemacht und haben auch die Windkraftbefürworter auch gefordert. Nämlich in Form von, dann bringt uns die Argumente, die ihr aus eurer Sicht habt, überzeugt uns. Und wenn ihr uns nicht überzeugen könnt, dann haben wir zumindest den und den Punkt, der berücksichtigt werden muss. Und das haben wir übereinander gelegt. Da gab es mal mehr, mal weniger Schnittmenge. Häufig genug gab es relativ wenig Schnittmenge, aber es hat gereicht, um dieses Ergebnis hinzubekommen. Und das war Teamplay über die Fraktionsgrenzen hinweg. Und das war richtig gut. Hat ein bisschen gedauert, wie gesagt, bis letzten Oktober. Aber jetzt liegt es beim Magistrat. Und da bin ich guter Dinge, dass wir recht bald in Form eines Vertragsentwurfs davor einen Vorschlag bekommen.
Du hast gerade gesagt, die Parteien hatten ja natürlich auch unterschiedliche Positionen, auch vor dem Bürgerentscheid. Es hat eine gute Zusammenarbeit gegeben. Würdest du heute sagen, jetzt haben wir ja gerade die Kommunalwahlen gehabt, das heißt, die Zusammensetzung hat sich etwas verändert in der Stadtverordnetenversammlung, aber würdest du heute sagen, das, was ihr auf den Weg gebracht habt, das steht? Oder gibt es eine Gefahr, dass es, dass dieser Beschluss, der gefasst worden ist, revidiert wird, dass man weg will von der Errichtung von Windkraftanlagen in Eltville?
Nein, die Gefahr sehe ich in keiner Hinsicht. Aus mehreren Gründen. Einmal auch nach der Kommunalwahl von vor wenigen Wochen hat sich die Ausgangssituation in Form der Lage, wenn man das so will, zum Thema Windkraft nicht grundsätzlich verschoben. Da nach wie vor ist das ungefähr gleich geblieben. Aber das ist auch, wäre selbst wenn es anders wäre, fast irrelevant, weil es gilt der Bürgerentscheid.
Ja.
Der gilt seinerseits, wenn man es da ganz formal korrekt nimmt, 3 Jahre.
Ja.
Das heißt, der hat also noch 1 Jahr Bestand. Aber auch trotzdem, der hat aufgrund seiner Wertigkeit, wenn ich das so sagen darf, aufgrund der Höhe und der Eindeutigkeit des Ergebnisses und auch des hohen Quorums der Wahlbeteiligung am Abend des Bürgerentscheids, hat der einen Stellenwert, an dem geht keiner mehr dran, auch zu Recht. Ich will nicht sagen, er ist sakrosankt, aber es fehlt nicht viel dazu. Der hat Bestand und wird jetzt umgesetzt, definitiv.
Ist ja jetzt sicherlich auch einiges an Geld investiert worden in das Verfahren oder auch in die Auswahl
Richtig.
Des Projektierers. Würdest du eine Prognose wagen, wann der erste Strom produziert wird?
Also wir hatten die Fragen natürlich auch sehr, sehr zu Beginn schon. Wie sieht's aus? Und hatten da ja auch mit der schon genannten Endura und auch weiteren Gesprächspartnern, wir hatten auch mit mehreren Bürgermeistern, die auch schon Windkraft erfahren sind, beispielsweise Heidenroth, hatten wir auch im Windkraftausschuss Gespräche, hatten auch schon Bürgerversammlungen. Und da war natürlich auch diese Perspektive ein großer Punkt. Jetzt war ich meinerseits der Hoffnung, das müsste doch schneller gehen, habe mich zwischenzeitlich aber schon davon überzeugen lassen, dass es aus guten Gründen, saubere Prüfthematik, Genehmigungsverfahren etc. so lange dauert. Und ich gehe davon aus, dass wir im Bereich 2029, eher 2030, mit Inbetriebnahme der Anlagen rechnen können. Bis dahin ist jetzt als nächstes, was ansteht, wie gesagt, der Vertragsschluss. Das heißt, der Magistrat wird der Stadtverordnetenversammlung einen Entwurf eines Vertrages mit der Integer vorlegen. Der ist dann zu beschließen und dann geht alles seinen weiteren Weg, auch hinsichtlich der einzureichenden Unterlagen für die Prüfung.
Und die Entega wird die Anlagen bauen, also errichten und auch betreiben, oder gibt es da andere Vorstellungen?
Mhm. Also das auch, damit man auch da, danke, dass du sagst, ein Gespür dafür bekommt, mit was sich alles der Ausschuss auch beschäftigte. Natürlich auch genau der Punkt, das war auch bei den Kriterien ein Aspekt, wen wollen wir denn da an unserer Seite? Wollen wir jemanden, der, sagen wir mal, zu unseren Vorteilen möglichst günstig die Anlagen baut, dann aber sagt, so, hier habt ihr sie, macht damit, was ihr wollt, und wir dann unsererseits sagen müssen, okay, wer im Rathaus ist denn jetzt so fit, Windräder zu betreiben, dass er es macht, haben wir nicht gemacht, sondern wir haben schon sehr schnell geschaut, dass wir jemanden haben an der Seite, der bauen und betreiben kann.
Okay.
Und das ist bei der Entega der Fall. Die wollen die auch gar nicht aus ihrem Portfolio rausgeben, war mein letzter Stand. Auch da gibt es über die Vertragsgestaltung Möglichkeiten, in Nuancen zumindest gehe ich von aus, das auch nochmal zu steuern, in Form vielleicht auch einer Beteiligung der Stadt oder nur Pacht. Aber die Entega, das wird unser langjähriger Partner sein, wenn der Vertrag geschlossen wird. Wenn er nicht geschlossen werden sollte, auch das hat der Ausschuss in seiner Arbeit vorbereitet, haben oder hätten wir auch noch eine Rückfallebene in der Hinterhand, weil bei 17 Bewerbungen muss man so ehrlich und so sehr ich auch von der Entega überzeugt bin, super Konzept, tolle Sache, aber wenn es mit denen nicht klappt, hätten wir auch noch was in der Hinterhand, was auch sehr, sehr gut ist.
Ja, jetzt hat Eltville ja rund 18.000 Einwohner. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wie viele Windräder werden da errichtet werden? Können die Windräder den Strombedarf einer Stadt decken oder ist das nur ein Teil?
Steht und fällt natürlich mit der zur Verfügung gestellten Fläche. Wir hatten ja gemäß den Windvorrangflächen, dem Teilplan erneuerbare Energien, haben wir ja drei Teilflächen. Eine relativ nah an Walluf oder Wiesbaden-Frauenstein angliedernd, eine im Bereich Schlangenbad und dann eben die nördlich von Rauntal. Wir haben auch da in der Arbeit des Windkraftausschusses festgestellt, einmal die Fläche in Walluf liegt ziemlich niedrig, also tief, ist natürlich für die Windhäufigkeit dann auch wieder schwierig. Zuwiegung ist so eine Sache und auch die Eigentumsverhältnisse. Gemarkung ist das eine, wem gehört denn das andere? Da haben wir dann auch festgestellt, in Teilen sind da Flächen auch im Eigentum Staatswald etc. Das hätte es dann schwierig gemacht. Mhm. Also will sagen, nach Abwägung all dieser Vor- und Nachteile bezieht sich ja der Vorschlag des Ausschusses, der ja auch von der Stadtverordnetenversammlung bestätigt wurde, auf die größte Fläche oberhalb von Rauntal und da wiederum auch den nördlichen Teil. Das ist die 414. So, nördlich von Rauntal heißt auch mit ordentlich Abstand zu Rauntal. Wir waren da mal oben, haben da einmal geguckt von der Stelle aus, wo da dann das südlichste Windrad stehen könnte. Das ist schon enorm weit weg vom Ort. Ja. Aber zur Frage, wie viele könnten sich da drehen? Stand jetzt ist, nach dem, was die Entega uns vorgeschlagen hat, zwischen 4 und 6.
Okay.
Und da wird sich auch durch das sogenannte Layout noch das ein oder andere ergeben, aber so in dem Dreh, damit können wir rechnen.
Ja. Ja, Ralf, wenn man jetzt nochmal sich anguckt, wie viele Windkraftanlagen tatsächlich gebaut werden, ist es denn tatsächlich so, dass die Haushalte in Eltville da mit Strom versorgt werden können?
In der Tat. Und sehr wahrscheinlich nicht nur Eltviller Haushalte. Wir haben bei dem Anlagentyp, der vorgesehen ist, mit dem die Entega auch ins Rennen gegangen ist, haben wir, also da ist jetzt der Hersteller ist noch grundsätzlich offen, wird aber eine Anlage sein mit Nabenhöhe roundabout 175 Meter Höhe, haben wir einen erwartbaren Ertrag von bis zu 7 Megawatt. Das heißt, bei einer auch hier mittleren Ausbeute in Form Nutzung der Windhöfigkeit bedeutet das Strom für 15.000 bis 25.000 Haushalte. Das sind dann eben nicht nur die Eltville-Haushalte, sondern das sind dann auch die Kittrichs, Walluffs und in Teilen auch Schlangenbads mit dabei. Also das rechnet sich schon sehr.
Das heißt, die Stadt Eltville würde quasi Strom verkaufen und das würde Geld in den Haushalt spülen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das wäre so, wenn die Stadt Eltville ihrerseits, also wenn wir uns zu dem Schritt dann wirklich auch committen und sagen, wir steigen ein in eine Betriebsgesellschaft. Ob das so kommt, das ist noch offen. Aber auf jeden Fall dieser Beitrag, und wenn es nur in Anführungszeichen von der Entega selbst kommt und die Stadt den Pachtbeitrag pro Jahr einfährt, ist das auch schon ein großer ökonomischer Gewinn. Aber von wem auch immer es am Ende vermarktet wird, der ökologische Beitrag in Form von jeder Menge Energie und das saubere Energie, das ist auf jeden Fall gegeben. Ja?
Gibt es denn eigentlich jetzt noch eine Möglichkeit von den Nachbargemeinden, wenn die sagen, na, du hast gerade gesagt, das ist relativ am Rand vom Gemeindegebiet von Eltville, gäbe es da jetzt eigentlich noch juristische Möglichkeiten, gegen den Bau von Windrädern vorzugehen?
Also in einem Rechtsstaat gibt es natürlich immer Möglichkeiten vorzugehen. Es ist aber ja jetzt so, als nächstes steht dann nach der Genehmigung oder dem Genehmigungsverfahren steht dann eine Genehmigung auch an. Mhm. Gegen diese Genehmigung müsste man dann von dritter Seite vorgehen. Und nach meinem Kenntnisstand hat das auch keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, das stünde jetzt erstmal einem Bau nicht entgegen. Mhm. Aber trotzdem, das war wiederum dem Windkraftausschuss auch sehr wichtig. Auch in Gesprächen, auch mit allen Nachbarkommunen, wirklich ja mit allen.
Ja.
Wir gehen ordentlich und nachbarschaftlich und fair miteinander um. Und es ist uns allen, auch allen Fraktionen, sehr wichtig gewesen, dafür zu sorgen, in Form von, wenn man so will, vertrauensbildenden Maßnahmen, die Belange, die kamen, auch da von Kietrich, im Kontext Wasserversorgung beispielsweise, oder aus Schlangenbad, wie ist denn die Sichtrelation zu den Orten etc., das wirklich auch transparent zu machen und nicht drüber hinwegzugehen, zu sagen, wir sind die Eltviller, wir machen das einfach mal und ihr müsst damit leben. Mhm. So gehen wir nicht vor. Und ich bin aber auch sicher, das lehrt das Leben auch an anderer Stelle. Es ist gut, so vorzugehen und nicht nur konfrontativ. Dementsprechend erwarte ich da kein Vorgehen gegen eine Genehmigung, weil die Genehmigung ihrerseits ja auch zum Inhalt haben muss und wird, dass die Schutzgüter, die auch da vorgetragen wurden, dass die gewahrt sind.
Okay. Wenn man jetzt mal über die Grenzen von Eltville hinausguckt, man kann sich ja vorstellen, im Rheingau gibt es noch mehr Flächen, in denen theoretisch möglich die Möglichkeit besteht. Vielleicht gibt es auch Vorrangflächen, das weißt du sicherlich besser. Wie sieht das denn mit den Nachbargemeinden aus? Also gibt es noch Perspektiven, dass außer in Eltville noch irgendwo Windräder errichtet werden?
Ja, ja. Und das schmerzt ja fast ein bisschen, wenn ich das so sagen darf. Wir sind in Eltville ja gar nicht ganz vorn. Die Lorcher sind still und heimlich, wenn man so will, an uns vorbeigezogen. Die haben, das ist nicht eins zu eins vergleichbar, ja, nach meinem Kenntnisstand, hinsichtlich der Detailtiefe des Vertrages, der da schon im Magistrat gewesen ist. Aber die Lorcher haben auch eine solche Arbeitsgruppe gehabt auf Magistratsebene und haben da auch schon einen Vorvertrag geschlossen, sind uns also wenige Wochen voraus. Mhm. Ich bin guter Dinge, das holen wir wieder ein. Die Eltviller werden die Ersten sein, so. Aber auch da, also wir hatten ja an mehreren Stellen Österreich-Winkel, Geisenheim vor allem auch, ja, die Diskussion, Geisenheim gerade zurückliegend auch nochmal. Da waren zumindest die Mehrheit der Stadt von der Meinung, zunächst mal am Status quo, also eben keine Windräder festhalten zu wollen. Aber ansonsten entlang des Rheingau-Gebirges am Taunuskamm oben, da ist es natürlich nicht nur auf Eltviller Fläche windhöflich, sondern auch an anderen Stellen. Und da bin ich mir sehr sicher, dass wenn wir dann unsererseits zeigen werden, was man damit an Strom produzieren kann, auch an Einnahmen generieren kann und dass das gar nicht so schlimm ist, dass hier keine Vögel geschreddert werden oder die Sonne geschreddert wird, dass hier nicht das Trinkwasser in Mitleidenschaft gezogen wird, dass der Wald deshalb nicht stirbt, sondern im umgedrehten Sinne wir dazu einen Beitrag leisten, dass die Natur, auch der Wald, wie wir ihn kennen, in einem kleinen Teil zumindest oder in einem kleinen Beitrag unsererseits erhalten wird, dass diese Ängste und Bedenken, die da in den letzten Jahren, Jahrzehnten vorgetragen wurden, dass die sich sehr, sehr schnell auflösen werden.
Das heißt, der Rheingau ist sozusagen auf dem Weg zu der Vorreiterrolle für Windenergie oder regenerative Energien. Würdest du da so weit gehen?
Nein. Also wir sind natürlich im Rheingau und auch zu Recht und auch in Eltville sehr selbstbewusst. Aber da sind andere Regionen, sind da weit, weit vor uns, wenn man...
Ins Nachbarbundesland.
So, jetzt hätte ich fast gesagt der Hunsrück, aber ich möchte den Hunsrück gerade nicht als Beispiel nehmen, ja, weil ich auch ehrlich sage, ich finde den Hunsrück, wenn man da jetzt in die Richtung fährt, auch eben gerade kein gutes Beispiel. Mhm. Weil dieser Punkt dieses Erschlagens, man guckt aus dem Auto von links nach rechts und in mehr oder weniger gleichen Abständen steht mal vereinzelt eins hier, dann eins da und so weiter. Da muss ich wirklich sagen, da ist auch mein ästhetisches Empfinden so weiter, ich sage, das gefällt mir auch nicht. Deshalb diese Konzentration in Form von Vorrangflächen Und dann aber eben auch in den Sichtverbindungen, in den Perspektiven auf Freiflächen. Das ist wichtig und das werden wir im Rheingau auf jeden Fall besser machen. Mhm. Insofern vielleicht doch Vorreiter mit qualitativen Gesichtspunkten.
Also was die
das müssen die Rheinland-Pfälzer jetzt aushalten, wenn man
nicht,
das so sagen.
Nicht die Quantität, sondern die Qualität.
Beides, ja.
Ralf, jetzt haben wir heute ja uns die Windkraft ganz isoliert angeguckt, aber jetzt würde mich natürlich nochmal interessieren, wie du die Situation insgesamt einschätzt, angesichts der Klimakrise und auch der Situation, dass wir ja nicht ganz unabhängig von fossilen Brennstoffen sind. Welchen Beitrag hat Windkraft im Rahmen der Energiewende und reichen die Maßnahmen, die jetzt hier in Eltville beschlossen sind, aus oder was muss darüber hinaus eigentlich noch passieren?
Da muss darüber hinaus noch sehr, sehr viel passieren. Also Windkraft ist ein ganz wichtiger Mosaikstein, aber es ist trotzdem auch nur ein Mosaikstein, vielleicht nicht der kleinste und auch ein sehr schöner, aber es bleibt dabei das Gesamtmosaik an der Stelle, um uns zukunftssicher aufzustellen. Da kommt noch jede Menge mehr dazu. Wir sind eingestiegen in die kommunale Wärmeplanung bei der Frage auch der Verkehrsinfrastruktur und auch des Energieträgers im Verkehr. Das kommt auch noch mit dazu. Bei den Punkten der Versorgung für Wärmepumpen oder Elektroautos sind diese Werte von eben noch gar nicht mit drin. Das heißt, auch da müssen wir natürlich auch schauen, die Versorgung der Haushalte bedarf sehr viel mehr Energie, höchstwahrscheinlich Strom, als das, was wir im Moment dahingehend planen. Deshalb, du sagst es völlig richtig, Windkraft isoliert betrachtet an der Stelle, ich glaube, da können wir einen relativ großen Haken dran setzen. Es geht jetzt mit großen Schritten an weitere nächste Punkte dran und auch wenn es gefühlt im Moment nach der Großwetterlage im politischen Raum nicht danach aussieht, selbstverständlich bleibt der Punkt der Energiewende, weil Klimawandel ganz weit vorne, so zumindest nehme ich es wahr, wenn man den wissenschaftlichen Diskurs betrachtet und nicht den politischen. Mhm. Ich selbst fahre einen alten Diesel, dementsprechend tun mir die Spritpreise im Moment auch weh, aber das sind natürlich Themen und Fragestellungen, mit denen wir uns auseinandersetzen, die tun jetzt weh, die sind jetzt entscheidend, aber die haben natürlich unter Gesichtspunkten der zukünftigen Gestaltung auch unserer Kommune, unserer Stadt überhaupt keinen Belang mehr.
Mhm. Ja, wir haben heute, Ralf, von dir eine Menge erfahren. Vielen Dank dafür und ich glaube, dass wir nicht nur in Sachen Energiewende an der Stelle einen Schritt vorausgegangen sind, sondern so ein Bürgerentscheid und der ganze Prozess, den du heute beschrieben hast, macht ja nochmal deutlich, wie wichtig eigentlich lokale Demokratie ist, wie wichtig es auch ist, sich politisch zu engagieren. Und alle, die hier in Eltville hörbar einen Beitrag bringen, haben zum Schluss nochmal die Möglichkeit, einen ganz eigenen persönlichen Wunsch zu äußern an Eltville, an die Stadt. Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ich habe jetzt eigentlich gedacht, jetzt kommt der Punkt, wo ich Grüße senden darf. Mensch, Olli, ich möchte auch noch Grüße aussenden. Ja?
Die Grüße kommen ganz am Schluss.
Ganz am Schluss? Cool, danke. Nein, ganz ernsthaft, meine Wünsche für unsere Stadt ist, dass es uns weiterhin auf der einen Seite gelingt, auch wenn es durchaus auch mit politischem Streit verbunden ist, am Ende Ergebnisse zu bringen, die gut sind, die auch dazu führen, dass man im Miteinander auch weiter zurechtkommt, dass also die vorhin schon festgestellte Polarisierung im Thema Windkraft, dass das jetzt kein Selbstzweck ist. Es muss nicht und es sollte auch nicht immer stark polarisiert einhergehen. Es darf durchaus auch mal harmonisch miteinander verlaufen. Und das gelingt uns auch in Eltville, auch in den Stadtteilen, sehr häufig oder grundsätzlich ja schon. Und das ist toll. Das macht auch unsere Bevölkerung, auch unsere Mandatsträgerinnen und Mandatsträger auch aus, auch in der neuen Wahlzeit mit der neuen Besetzung. Das ist mir ganz wichtig. Und ganz entscheidend, und das ist eine Triebfeder auch bei der Windkraft gewesen, ich sehe, dass wir in einer tollen Stadt leben, die auch Zuzug von extern hat, aus guten Gründen, die aber eben auch mit ihrer Attraktivität dazu führt, dass Menschen, die entweder hier verwurzelt sind oder auch hier leben möchten, aber eben nicht das dicke Portemonnaie haben, echt Probleme bekommen. Und da obliegt es nicht zuletzt am Ende auch meiner Fraktion der SPD oder unserer Partei der SPD, gegenzuarbeiten. Das ist schön und gut, wenn Eltville sich zu einer tollen, lebenswerten, liebenswerten, attraktiven Stadt entwickelt. Wenn das aber damit einhergeht, dass man gewisse oder große Teile der Bevölkerung ausschließt, weil sie sich das Leben hier nicht mehr leisten können, dann läuft was ganz, ganz falsch. Dagegen vorzugehen, das treibt mich auch an, ganz klar.
Also Nachhaltigkeit, aber auch eine soziale unter sozialen Rahmenbedingungen, kann man sagen.
Definitiv. Und ansonsten, es wäre auch einfach langweilig, wenn man hier nur unter sich wäre oder die Reichen in Anführungszeichen unter sich. Ja, ein bisschen bunter darf es durchaus sein. Muss es auch sein.
Okay. Ja, Ralf, vielen Dank.
Ich hoffe, darf ich meinen Gruß noch?
Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn du jetzt noch jemanden grüßen willst, dann halte ich dich natürlich nicht auf.
Ei, Olli, klasse. Ich möchte auf jeden Fall eine Person grüßen, auch im Zusammenhang mit der Windkraft ganz, ganz entscheidend, nämlich den Alexander Kurziol. Der Alex, oder lieber Alex, du bist nicht zuletzt auch aus deiner ursprünglichen Fraktion, aus der CDU-Fraktion kommend, in dem Thema Windkraft so weit nach vorne getreten, dass das am Ende dazu führte, dass du auch, ja, sagen wir mal, politisch dich umorientieren musstest, weil du deinerseits so entschieden für die Zukunft Eidwilles, für die Windkraft eingetreten bist. Das verdient Hochachtung und das wird ja von vielen Leuten zuteil. Und die Zusammenarbeit in der zurückliegenden Wahlperiode und vielleicht jetzt dann auch in der nächsten, da freue ich mich sehr drauf. Alex, auch von mir zum Thema Windkraft großes Dankeschön.
Das war nochmal eine ganz tolle Gelegenheit, auch zu zeigen, dass da Menschen hinter den Themen stecken und manchmal auch das nicht so Abläufe sind, die so ganz geradlinig sind. Und wenn jemand sagt, ich gehe aus einer Partei raus und engagiere mich anders, dann ist das schon, da muss man Respekt davor haben.
Ja, das ist ein Schritt, ja.
Ralf, vielen Dank und danke, dass du hier warst.
Olli, ich danke dir sehr. Und ich wünsche dir für deinen Podcast weiterhin alles Gute.
Dankeschön.
Und wenn du willst, kannst du das rausschneiden.
Ja, und schon ist wieder eine Podcast-Folge von Rheinfunk Eidwilles zu Ende. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und ganz am Schluss möchte ich noch ein bisschen Werbung machen für meine eigene Webseite, ollystyle.de. Schaut doch mal rein, klickt euch durch. Sie ist neu gestaltet, hat ein neues Design. Und mich würde einfach mal interessieren, wie sie euch gefällt, ob sie euch anspricht, was man vielleicht besser machen kann. Ja, schreibt mir, meldet euch. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Anfang Mai werde ich mich wieder melden mit einer weiteren Podcast-Folge in Rheinfunk Eidwilles. Bis dahin, geht raus, genießt den Frühling, genießt den leckeren Rheingauer Wein und wir hören uns. Ciao.